schreibt Geschichte. Deshalb sind wir alle hier heute und feiern einen Taufgottesdienst. Ja, Taufe ist etwas Besonderes, denn dabei sehen wir, dass Gott seine Geschichte eben auch heute noch schreibt. Und zwar mit Menschen, so wie wir es gerade von Caro gehört haben. Aber sehen wir ja auch noch weitere Täuflinge heute, die davon erzählen werden. Ja, als freie evangelische Gemeinde taufen wir keine Kleinkinder, sondern ist es uns wichtig, dass eben die Täuflinge selbst bezeugen können, ja, ich glaube an Gott. Er schreibt mit mir Geschichte. Das heißt also, weil Menschen mit Gott Geschichte erlebt haben, etwas erlebt haben in ihrem Leben, deshalb lassen sie sich taufen. Weil Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben. Und es ist schön, dass wir heute gleich 5 Taufen haben. Also Tim, Caro, Hannah, Vivi und Josia. Schön, dass ihr euch dafür entschieden habt, euch heute taufen zu lassen. Schön, dass ihr sagt, ja, ich glaube an Jesus und möchte dies in der Taufe bekennen. Gott schreibt Geschichte, so lautet auch das Thema von unserer aktuellen Predigtreihe. Diese Predigtreihe geht über das erste Buch Mose, also das allererste Buch der Bibel, das man auch Genesis nennt, das heißt Anfang. Und dabei haben wir bereits einiges gesehen. Wir haben gesehen, wie Gott mit der Schöpfung auch die Geschichte, Zeit und Raum und alles geschaffen hat. Und wie er den Menschen, uns Menschen, diese Geschichte auch in die Hand gelegt hat. Wir haben aber auch gesehen, dass wir Menschen die Geschichte nicht immer so schreiben, wie es gut ist. Dass wir Fehler machen, dass wir auch Sachen machen, die nicht gut sind und dennoch möchte Gott weiter mit uns seine Geschichte schreiben. Jedoch lässt er eben nicht einfach das Böse so weiter geschehen, sondern er begrenzt das Böse, wie wir letzte Woche gehört haben. Also im Großen und Ganzen, Gott schreibt seine Geschichten mit uns Menschen und heute sehen wir, wie Gott die Geschichte mit einer Person weiterschreibt. Toledot, so heißt ein hebräisches Wort, das wir auch vor 2 Wochen uns genau angesehen haben. Dieses Wort kann man auch mit Geschichte übersetzen. Und vor 2 Wochen haben wir gesehen, wie wichtig dieses Wort im ersten Buch Mose ist. Wir haben gesehen, dass dieses Wort oft in Geschlechtsregistern auftaucht, wo wir sozusagen die Menschheitsgeschichte im Überblick sehen. Aber heute kommen wir eben das erste Mal zu so einem Toledot, zu diesem Wort, wo es hauptsächlich eben um eine Person geht. Und ich lese aus 1. Mose 6, den Vers 9, dort steht, dies ist die Geschichte Noahs und seiner Nachkommen. Also das könnte man auch übersetzen, oder das heißt eigentlich, das sind die Toledot Noahs. Hier geht es in erster Linie um Noah, auch wenn danach seine Nachkommen mitgenannt werden, sehen wir, dass es in der Geschichte hauptsächlich um ihn geht. Und das sehen wir auch, wenn wir den Rest von diesem Vers lesen, da heißt es, ja, im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffener, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Also hier wird Noah besonders hervorgehoben, er ist eben ganz anders als die anderen Menschen. Und wenn man das so liest, dann klingt das fast danach, als hätte es damals niemand außer Noah gegeben, der an Gott geglaubt hat. Und tatsächlich wird dies auch weiter ein Stück weit so dargestellt. In Vers 11 bis 12 heißt es, alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall nichts als Verdorbenheit. Denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Alle anderen Menschen lebten nicht mit Gott. Sie gehen andere Wege. Wege, die von Unrecht, Gewalt und eben Verdorbenheit geprägt sind. Ja, da gibt es so viel Böses in der Welt. Und wenn wir das heute so lesen, dann können wir da vielleicht oft auch zustimmen. Auch wenn wir heute in die Welt sehen, dann sehen wir so vieles, was eben nicht gut läuft. So viel Schlimmes. Auch heute sehen wir so viel Unrecht und Gewalt. Und vielleicht kommt bei uns da auch ein Stück weit Sintflutstimmung auf. Doch ich glaube, dass das nicht ganz vergleichbar ist mit der Geschichte von Noah. Ich meine, stell dir einmal vor, alle Menschen sind vom rechten Weg abgekommen. Ja, niemand glaubt an Gott, niemand außer Noah, ein Mensch. Ja, ich bin froh, dass das heute eben nicht so ist, dass das heute anders ist und wir eben heute zum Beispiel auch gleich fünf Taufen erleben dürfen, fünfmal Glauben feiern dürfen. Ja, nicht ein einziger Mensch auf der ganzen Welt glaubt an Gott und folgt ihm nach, sondern haben wir hier fünf Menschen, allein schon nur heute in der Taufe in unserer Gemeinde, aber natürlich noch mehr in der Gemeinde. Und auch weltweit gibt es Millionen von Menschen, die an Gott glauben. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott durch uns und durch all die Menschen, die an Gott glauben, auch bei all dem, was Christen falsch machen, die Welt doch ein bisschen besser macht. Denn Gott verändert Menschen und lebt selbst in jedem, der an ihn glaubt. So heißt es in der Bibel. Ja, Gott schreibt mit uns Menschen Geschichte, wie damals mit Noah. Und jetzt stell dir mal vor, wie würde unsere Welt ohne das aussehen? Wie würde es aussehen, wenn wir nur einen Noah hätten? Einen Menschen, der an Gott glaubt. Nur jemand, der sich an Gott ausrichtet und das tun möchte, was Gott will. Also sicherlich würde unsere Welt dann nochmal ganz anders, dramatisch anders aussehen. Und so ist es für uns vielleicht aus dieser Sicht ein wenig eher nachvollziehbar, zu welchem Schluss Gott kommt, wenn er so die Welt sieht. So heißt es in Vers 13, da sagte Gott zu Noah, mit den Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, was sie tun. Ja, Gott möchte dem Bösen ein Ende machen. Er sieht das ganze Unrecht, all das Böse in der Welt und er möchte das beenden. Und diese Konsequenz ist unglaublich dramatisch, denn dabei geht es ja nicht einfach um eine Sache, um Gegenstände oder irgendwas, sondern es geht um Menschen. Alle sollen umkommen. Das ist doch brutal. Und ich glaube, die erste Frage, die uns da aufkommt, ist, warum ist Gott so brutal? Ja, wir haben zwar gesehen, dass die Welt damals wohl unglaublich böse war und die Menschen sehr viel Schlimmes getan haben. Doch dass Gott deshalb alle umbringt, ja, das ist trotzdem unglaublich schwer zu verstehen. Und so schwierig ist es manchmal auch heutzutage, wenn wir das Leid in der Welt sehen oder wenn wir persönlich Schlimmes erleben. Ja, wir fragen uns auch, warum lässt Gott das zu? Wo ist Gott in dieser Situation? Ja, warum geht es nicht anders? Warum gibt es keinen anderen Weg? Ja, solche Schwierigkeiten kann jeder von uns erleben. Und wir werden nun auch zwei weitere Lebensberichte von zwei Täuflingen hören, nämlich erst von Tim und nachher von Vivi. Ihr könnt auch gerne schon nach vorne kommen. Ja, sie berichten auch von solchen Schwierigkeiten und was dies für ihren Glauben an Gott bedeutet hat. Toll, dass ihr das heute mit uns teilt. Und ich nehme mal dieses Mikro. Dann darfst du anfangen, Tim.
Ja, die meisten hier kennen mich ja schon seit so ungefähr. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, seit Geburt mit dem Glauben konfrontiert worden, im Glauben aufgewachsen. Meine Kindheit und meine Jugend sehr geprägt von Freizeiten. Mit 9 Jahren bin ich das erste Mal allein auf Freizeit gefahren, seitdem jedes Jahr mindestens auf 2. Plus X nach oben. Eine von den Freizeiten 2009 Holland, Segelfreizeit am Eiselmeer, war dann die entscheidende. Auf einem sehr intensiven Kreuzweg, den wir bei einem Landgang gemacht haben, war es soweit, dass ich einfach gespürt habe, Gott ist da. Und mich da dann direkt auch dazu entschieden habe, mit Gott zu gehen. Bin ich leider relativ schnell in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, was meinen Glauben angeht. Bin von Christen enttäuscht worden, bin von Nicht-Christen dafür sehr positiv überrascht worden. Und das hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken über Gott, zum Nachdenken über den Glauben. Das Ganze hat sich dann ja, so 10, 11, 12 Jahre durchgezogen, das Loch. Mal besser, mal schlechter. 2020 war dann so ein Jahr, wo ziemlich viel passiert ist bei mir. Im Juni 2020 hatte ich einen Unfall auf der Arbeit, der mich leider bis heute beschäftigt. Anfangs war es nur eine kleine Prellung am Knie und eine Schürfwunde. Mittlerweile, nach 3 Jahren, weiß man, dass da nach einem folgenden Bandscheibenvorfall, einer Knie-OP, mittlerweile die Nerven betroffen sind und das Ganze mich also noch länger beschäftigen wird. Dann war im Juli 2020 die Geburt von unserer Kleinen. Die meisten hier wissen auch, dass das eine sehr schwierige Geburt war, mit vielen Komplikationen, die mich auch lang beschäftigt hat, wo ich auch teilweise immer noch mit zu kämpfen habe, das zu verarbeiten. Aber in den letzten 3 Jahren, seit 2020, habe ich einfach gemerkt, wie ich durch die Jahre durchgetragen wurde. Viele Leute haben mich gefragt, wie ich so ruhig mit der Situation umgehen kann, warum trotz den vielen Rückschlägen, die es gerade auch mit der Krankheit immer wieder gegeben hat, ich das Ganze relativ gefasst nehmen kann. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich von Gott getragen wurde. Und jetzt bin ich einfach an dem Punkt, dass ich sage, die 3 Jahre, die waren nochmal so ein richtiger Tiefpunkt. Aber da habe ich Gottes Nähe richtig zu spüren bekommen. Und das ist für mich Grund genug, jetzt mich heute taufen zu lassen und nach meinem Bekenntnis 2009 das Ganze jetzt nochmal fix zu machen.
Ich möchte mich heute taufen lassen, weil ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden habe und glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Aufgewachsen bin ich in einem gläubigen Elternhaus, wo ich schon früh von Jesus gehört habe, wie zum Beispiel in der Gemeinde von meinen Eltern, auf christlichen Freizeiten und später auch auf dem Bundesjugendtreffen. Da ich im christlichen Glauben aufgewachsen bin, war es für mich normal, in die Gemeinde zu gehen und viel von Gott zu hören. Doch als meine Mama an Krebs erkrankte, habe ich erlebt, dass Jesus viel mehr ist als Alltag. Und da kam ich an den Punkt, wo ich selbst nichts mehr tun konnte. Ich habe gemerkt, dass Gott trotz allem den Überblick hat und wie wichtig ein tragender Glaube ist. Ich habe gelernt, das Leben zu schätzen und Gott für das zu danken, was er uns gibt. Das hat mir gezeigt, dass ich in jeder Lebenssituation zu Gott kommen kann, egal wie ich mich gerade fühle, denn er liebt mich so, wie ich bin.
Herzlichen Dank, Tim und Vivi, dass ihr das mit uns geteilt habt. Also ich glaube, dass das für uns alle sehr wertvoll ist, so das zu hören, wie ihr das erlebt habt. Und ja, wir haben gesehen, dass es da einiges gibt, was wir manchmal nicht verstehen. Wie eben auch in dieser Geschichte von Noah. Und auf jeden Fall sagt Gott, ja, ich mache ein Ende mit den Menschen, denn so wie sie die Geschichte schreiben, ist es eben nicht gut. Denn Gottes Plan für die Welt und für uns Menschen ist so viel besser als das, was wir manchmal sehen oder das, was wir manchmal tun. Und in dieser Geschichte sehen wir aber auch, dass Gott nicht einfach das Kind mit dem Bade ausschüttet, sondern er auch zieht das, was da ist. was an Glaube da ist. Und sei es noch so wenig wie in der Geschichte, nämlich ein Mann, Noah. Und so hat Gott einen ganz persönlichen Plan für Noah in seiner Geschichte. Ja, Gott zeigt sich Noah, er teilt Noah seinen Plan mit und er schafft auch Rettung für ihn. Ja, ich lese 1. Mose 6, Vers 17 bis 20. Gott sagt zu Noah: Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. Mit dir aber schließe ich meinen Bund. Ich verspreche dir, du sollst gerettet werden. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. Von jeder Tierart sollst du ein Paar in die Arche bringen, damit sie am Leben bleiben, alle Arten von Landtieren und Vögeln. Ja, bei diesem großen Gericht gibt es Rettung. Ja, Noah soll eine Arche, ein riesiges Schiff bauen, in dem er seine Familie und von jeder Tierart mindestens ein Paar gehen sollen und so gerettet werden sollen. Ja, Gott möchte Noah und durch ihn und mit ihm seine Familie und die Tiere retten. Und das tut er auch. Die Flut kommt und Noah wird in der Arche gerettet. Ja, so hat Gott damals das Böse vernichtet. Doch warum gibt es dann heute noch das Böse, wenn Gott es doch damals vernichtet hat? Dann dürfte es doch eigentlich das Böse heute auch nicht mehr geben. Und da hilft uns zu sehen, was Gott selbst damals nach der Sintflut in 1. Mose 8, Vers 21 sagt. Da heißt es: Der Herr sagte zu sich selbst: Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Also Gott sagt, die Menschen sind schlecht. Das ist und bleibt eben auch nach der Sintflut so. Und Gott sagt weiter: Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Ja, das ist doch ein sehr düsteres Bild von uns Menschen und das hören wir nicht gerne. Ja, ich sage meiner Frau immer wieder, wenn sie Dinge aus meiner Sicht eher negativ sieht: Ach, du bist doch so pessimistisch. Und dann sagt sie mir: Ach, du bist einfach zu optimistisch. Ich sehe das doch realistisch. Und dann diskutieren wir hin und her, wer jetzt nun das realistisch sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da es hier vielleicht auch einige Paare gibt, die das gut nachvollziehen können, diese Diskussion. Und ich glaube, dass es auch hier in dieser Geschichte, in dieser Situation, dem Vers, den ich gerade gelesen habe, ähnlich ist. Ja, wir würden vielleicht sagen, ja, es gibt so viel Schlimmes auch bei uns Menschen, aber wegen dem ist doch nicht jeder Mensch von Grund auf schlecht. Nein, wir glauben oft an das Gute im Menschen. Und sicherlich können Menschen sehr viel Gutes tun, übrigens auch eben Nicht-Christen, wie wir ja auch vorher bei dem Zeugnis von Tim gehört haben. Und doch sagt Gott, dass wir Menschen in unserem Herzen ganz tief drin von Grund auf böse sind. Ja, ist Gott nun zu pessimistisch? Oder sind doch eher wir manchmal zu optimistisch? Ich meine, es ist ein wenig schwieriger, darüber mit Gott zu diskutieren als mit dem Ehepartner. Aber schlussendlich müssen wir wohl feststellen, dass wir Menschen aus menschlicher Sicht vielleicht viel Gutes tun können, aber doch irgendwie in jedem tief drin etwas Düsteres steckt. Und deshalb ist es eben auch so bei den Menschen, dass auch Menschen, die sehr viel Gutes tun, dennoch auch ja, Schlechtes und Böses tun. Und das sehen wir eben auch bei Christen in christlichen Kreisen. Da gibt es so viele Berichte von Menschen, wo wir sagen würden, die glauben an Gott, wo wir sagen würden, das sind Evangelisten, Prediger oder sonst Leute, die wir für ihren Glauben achten würden, die dann eben doch durch irgendwelche Skandale, wir sehen, dass da doch nicht alles nur gut ist. Also dies steckt eben doch irgendwie tief in uns drin und ich finde, das sollte uns irgendwie auch demütiger machen. Demütiger gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber uns selbst. Und natürlich sollen wir solche schlechten Taten nicht gutheißen, im Gegenteil, aber doch sollten wir gnädiger sein. Gnädig sein im Wissen, dass eben auch wir diese Gnade bitter nötig haben, weil auch eben wir keine Heiligen sind. Und dieses positive Menschenbild, dass der Mensch eben von Grund auf gut ist, das ist da hinderlich, denn dann haben wir irgendwie einen Maßstab, den weder andere Menschen noch wir selbst einhalten können. Also Gott sieht uns Menschen realistisch. Und doch möchte er eben die Erde nicht noch einmal so bestrafen wie damals. Stattdessen sät er in dieser Geschichte das Gute. Er segnet Noah und somit auch alle Menschen. Und noch mehr in 1. Mose 9, Vers 12 sagt Gott, das ist der Bund, den ich für alle Zeit mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, die ich der Erde mache. Ja, Gott schließt mit Noah einen Bund, mit seinen Söhnen und auch mit allen Lebewesen. Er wird keine solche Sintflut mehr schicken. Nein, er möchte die Geschichte mit uns Menschen weiterschreiben und das, obwohl er weiß, wie tief das Böse auch in uns drin ist. Das ist doch Gnade. Und die meisten wissen wohl, dass das Zeichen für dieser Bund eben dieser Regenbogen ist. Und immer wenn es regnet und die Sonne in diesen Regen hineinscheint, ist dieser Bogen zu sehen. Aber die Frage stellt sich ja, was hat dieser Bogen, der Regenbogen, für eine Bedeutung? Ja, Gott sagt hier explizit, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Und das Wort Bogen kommt im Alten Testament fast ausschließlich nur für einen Pfeilbogen, für eine Waffe, die für die Jagd und für den Kampf gebraucht wurde, vor. Mit der Sintflut hat Gott ein Stück weit Krieg geführt. Krieg gegen die Welt, Krieg gegen das Böse in der Welt. Doch nun hängt er seine Waffe in den Himmel, also es ist ein Friedenszeichen. Diese Waffe wird er nie wieder so anrühren, er wird nie wieder eine Sintflut schicken. Was für eine Zusage. Ja, Gott schließt einen Bund, ebenso ja, wie der Regenbogen ist auch die Taufe ein solches Bundeszeichen. Und auch das gilt selbst da, wo Zweifel sind. Und gerade auch da, wo vielleicht eine ungewisse Zukunft ist. Ja, Gottes Bund gilt. Und passend dazu hören wir noch einmal zwei Lebensberichte, erst von Hannah und dann Josia. Ja, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen, wo sie auch erzählen, was für sie das bedeutet, dass sie sich heute auch taufen lassen.
Ja, meine Glaubensgeschichte ist nicht unbedingt spannend. Ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen, weshalb ich schon immer mit in den Gottesdienst gegangen bin. Um ehrlich zu sein, war doch mein Glaube, als ich ganz klein war, am stärksten. Ich finde das schon krass, weil wenn ich heute mit normalen Leuten rede, dann fällt es mir sehr schwer, zu meinem Glauben zu stehen. Als ich ein Kind war, hatte ich eine Klassenkameradin. Ich glaube, ich habe mit niemandem so oft über den Glauben geredet wie mit ihr. Meine Fragen waren dann zum Beispiel, warum sie nicht an Jesus glaubt und so weiter. Ich hatte zu der Zeit nie Probleme, so ganz einfach von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, oder auch andere christlich aufgewachsene Kinder irgendwann in die Ich-hasse-Gott-Phase kommen. Aber ich bekam immer mehr Zweifel. Manche Sachen sah ich extrem skeptisch oder dann kam doch die eine oder andere Frage einfach in den Kopf geschossen. Bin ich genug? Habe ich genug geleistet? Bin ich es wert, in den Himmel zu kommen? Wurde mir wirklich vergeben? Manchmal habe ich so Angst, nicht genug zu sein und ich denke, dass nicht eine Sache ist, die von heute auf morgen wieder geregelt wird. Ich weiß, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und für meine Sünden vergeben hat. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es ein Geschenk war, welches ich nur von ganzem Herzen annehmen muss. Ich habe mich am 10.09.2022 bekehrt, bin also alles andere als reif im Glauben. Es war auf der Lahö, auf einer christlichen Freizeit. Dass ich mich wieder für Gott interessiere, ist erst nach und nach gekommen, also nicht so plötzlich, sondern eher so Stück für Stück. Ich weiß auch gar nicht, wie das alles angefangen hat. Warum ich mich heute taufen lassen will, hat den Grund, dass ich gerne Sachen vor mir herschiebe. Es ist egal, wie wichtig oder dringend. Manchmal mache ich Sachen erst kurz vor knapp oder dann halt gar nicht und bekomme dann die Konsequenzen zu spüren. Bei der Taufe bin ich mir sicher, wenn man sich dafür bereit fühlt, das sollte man dann nicht auf die lange Bank schieben. Deswegen heute, weil ich vermutlich einer der letzten Sonntage ist, wo ich noch daheim wohne, da ich wegen meiner Ausbildung bald wegziehe. Auch wenn ich mir manchmal noch Zweifel komme, weiß ich doch sicher, dass Jesus mich angenommen hat und ich möchte ihm in Zukunft vertrauen.
Ja, ich bin auch christlich aufgewachsen in einer christlichen Familie und dann auch schon ganz früh immer mit in den Gottesdienst gegangen und habe schon früh viel von Jesus gehört. Und am Anfang waren das dann schon immer Geschichten, die man geglaubt hat. Und dann kamen doch irgendwann so ein bisschen Zweifel auf. Auf dem letzten Buju, jetzt diesen Pfingsten, habe ich dann aber nochmal ganz neu gemerkt, wie Gott da ist und auch wie er hier bei uns wirkt und wie er einfach unser Leben beeinflusst. Und bei mir beginnt jetzt ganz bald auch ein neuer Lebensabschnitt bei der Polizei. Da ist sehr viel, sehr klar, aber dann auch genauso viel, mindestens sehr unklar, wie es dann weitergeht. Und diesen Abschnitt würde ich sehr gerne mit Gott gehen und einfach nochmal neu mit ihm anfangen.
Ja, danke euch beiden. Auch ihr dürft euch wieder hinsetzen. Uns immer wieder an diesen göttlichen Wahrheiten und an seinen Bund, den er eben mit uns geschlossen hat, erinnern und auch so mutig in die Zukunft gehen, wie wir jetzt auch bei euch beiden gesehen haben. Ja, Gott hat eben Noah und allen anderen in der Arche, hat Noah und alle anderen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Und nun haben wir eben heute Taufe. Und tatsächlich gibt es da auch eine sehr enge Verbindung zwischen dieser Geschichte, die wir jetzt gehört haben, und der Taufe. Ja, wir haben nun kurz gesehen, dass die Taufe ein Zeichen für Gottes Bund und die Rettung durch Jesus auch ist. Doch noch interessanter ist, finde ich, ist es, wie Petrus im Neuen Testament die Geschichte von Noah mit der Taufe verbindet. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 20 bis 22, damals wartete Gott geduldig, bis Noah die Arche fertig gebaut hatte. Doch nur 8 Menschen wurden in der Arche durch das Wasser der Sintflut hindurch gerettet. Das ist ein Bild für die Taufe, die jetzt euch rettet. Die Taufe dient ja nicht zur körperlichen Reinigung. Sie ist vielmehr Ausdruck einer Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Diese Rettung verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt und dem nach seinem Weggang in den Himmel die Engel, Gewalten und Mächte unterworfen sind. Ja, damals in der Geschichte von Noah wurden 8 Menschen, Noah, seine 3 Söhne und ihre Frauen gerettet. Diese Rettung ist ein Bild für die Taufe, denn bei der Taufe geht es eben auch nicht nur um etwas Oberflächliches. Petrus sagt hier, dass es nicht um eine körperliche Reinigung geht. Es geht nicht darum, dass wir unseren Körper im Wasser tauchen und dieser so durch das Wasser sauber wird. Es geht nicht darum, sich oberflächlich zu waschen. Nein, diese Taufe steht ebenso für diese Rettung wie eben bei der Rettung von der Sintflut. Das bedeutet also, dass wir Menschen erst einmal in der gleichen Situation sind wie die Menschen vor der Sintflut. Auch wir Menschen brauchen Gottes Gnade, seine Rettung. Denn wir selbst sind auch verloren. Und bei Noah hat Gott diesen Rettungsplan mit der Arche gegeben und vor 2000 Jahren hat Gott seinen Rettungsplan mit Jesus verwirklicht. Ja, er ist auf die Welt gekommen, in unsere Verlorenheit hinein. Er ist für uns den Weg in und durch das Gericht gegangen. So wie damals die Arche, die Menschen und Tiere durch das Gericht getragen hat, so hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung uns durch das Gericht hindurchgetragen und uns gerettet. Ja, darum geht es bei der Taufe. Gott hat diese Rettung durch Jesus bewirkt und wir können uns nun bittend zu ihm wenden. Wir können diese Rettung auch für uns in Anspruch nehmen, so wie das damals Noah getan hat, indem er eben Gottes Plan gefolgt ist, indem er die Arche gebaut hat und sich so retten ließ. Und so ist dieser Tag ein Grund zu feiern, weil wir uns an diese Rettung erinnern dürfen und ihr fünf euch persönlich dazu bekennt. Ja, Gott schreibt Geschichte, nicht nur allgemein, sondern auch mit jedem einzelnen Menschen, zum Beispiel Noah, aber eben auch die fünf, die heute hier erzählt haben oder auch mit dir ganz persönlich möchte Gott seine Geschichte schreiben. Ja, so wie Gott die Geschichte der schlechten Welt damals durch Noah neu geschrieben hat, sozusagen einen Neustart der Geschichte gemacht hat, so hat Gott durch Jesus auch eurem Leben einen Neustart geschenkt, sodass ihr mit Gott leben könnt. Amen. Ja, so möchten wir nun auch das Lied singen, ein Leben für Gott.